Polish Radio External Service.
Tu Warszawa, tu Polskie Radio. Hier ist Warschau. Sie hören den Auslandsdienst des Polnischen Rundfunks. Am Mikrofon begrüßt Sie Kamila Lutostańska. Guten Tag. Das Thema Nummer 1 ist seit gestern in Polen der Einschlag eines russischen Marschflugkörpers. Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch im Zusammenhang mit russischen Angriffen auf die Ukraine. Ministerpräsident Donald Tusk sagte gestern, es gebe keine Anzeichen dafür, dass Polen gezielt angegriffen werden sollte. Der Vorfall hat auch eine Reaktion der NATO ausgelöst. Mehr dazu gleich. Wir berichten auch über die Vorbereitungen auf die morgigen Feierlichkeiten anlässlich des 82. Jahrestages des Ausbruchs des Warschauer Aufstands. Anschließend senden wir einen Archivbeitrag über die Rolle des Untergrundradios während der Erhebung von 1944. Zuerst die Nachrichten, heute mit diesen Themen. Verbündete bekunden Solidarität mit Polen nach dem Einschlag russischer Rakete und Handyverbot an polnischen Schulen. Der Einschlag eines russischen Marschflugkörpers hat eine Reaktion der NATO ausgelöst. Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch im Zusammenhang mit russischen Angriffen auf die Ukraine. Infolge des Zwischenfalls wurden Konsultationen nach Artikel 4 des Nordatlantikvertrags eingeleitet. NATO-Vertreter betonten am Donnerstagabend, der Schutz der Ostflanke des Bündnisses gehört weiterhin zu den wichtigsten Aufgaben der Organisation. Jede Verletzung des Luftraums eines Mitgliedstaates wird sehr ernst genommen. Die Bündnisstaaten erklärten ihre weitere Zusammenarbeit sowie die Aufrechterhaltung einer hohen Einsatzbereitschaft ihrer Streitkräfte. Die Verletzung des polnischen Luftraums ist ein weiteres Beispiel für die zunehmenden Spannungen des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine. Der Vorfall beweist, dass der Konflikt an der östlichen Grenze Europas die Sicherheit der gesamten Region beeinflusst, erklärten die Bündnispartner. Präsident Karol Nawrocki hat eine Novelle des Bildungsgesetzes unterzeichnet, die die Nutzung von Mobiltelefonen in Kindergärten und Schulen verbietet. Das Verbot gilt ab dem 1. September dieses Jahres. Es umfasst den Unterricht, die Pausen sowie die weiteren Aktivitäten sowohl auf dem Schulgelände als auch in externen Sporteinrichtungen. Mit Zustimmung der Schulleitung dürfen Schüler Mobiltelefone nur aus gesundheitlichen Gründen nutzen. Das betrifft Kinder und Jugendliche mit Krankheiten oder Behinderungen, die spezielle Geräte oder eine mobile App zur Überwachung ihres Gesundheitszustands brauchen. Am Samstag, dem 1. August, jährt sich der Ausbruch des Warschauer Aufstands zum 82. Mal. Aus diesem Anlass ist ein umfangreiches Gedenkprogramm geplant. Wegen der Feierlichkeiten kommt es in der Hauptstadt zudem zu Verkehrsänderungen. Bereits am Freitag finden unter anderem eine feierliche Feldmesse und ein militärischer Gedenkappell statt. Daran will auch Präsident Karol Nawrocki teilnehmen. Am 1. August 1944 hatten bis zu 40.000 Soldaten der Heimatarmee den Kampf gegen die deutschen Besatzer aufgenommen. Die polnischen Einheiten waren jedoch überwiegend schlecht bewaffnet. Es mangelte an Munition und Nachschub. Ohne ausreichende Unterstützung der westlichen Alliierten und angesichts der eingestellten Offensive der Roten Armee kapitulierte Warschau nach 63 Tagen des Kampfes. Während des Aufstands kamen rund 200.000 Polen ums Leben. Soweit die Meldungen. Mehr Nachrichten finden Sie auf unserer Homepage auslandsdienst.pl. Zeit für die Presseschau mit Kuba Kukla.
Ein gewaltiger Knall riss am frühen Donnerstagmorgen die Bewohner der Ortschaft Tarnawa Kolonia in der Wojewodschaft Lublin aus dem Schlaf. Fensterscheiben zitterten, zahlreiche Anwohner alarmierten die Einsatzkräfte. Wenig später bestätigte die Staatsanwaltschaft offiziell, dass auf polnischem Staatsgebiet eine russische Rakete eingeschlagen war, schreibt die Tageszeitung Super Express. Nach Einschätzung des Sicherheitsexperten Dr. Alexander Olech handelt es sich höchstwahrscheinlich um einen unbeabsichtigten Zwischenfall infolge der intensiven Kampfhandlungen in der Ukraine. Die Rakete könnte durch ukrainische elektronische Gegenmaßnahmen von ihrem ursprünglichen Kurs abgekommen sein und dadurch polnisches Territorium erreicht haben. Olech betont zugleich das erhebliche Gefahrenpotenzial des Vorfalls. Die CH-101 verfüge über die technischen Voraussetzungen, um selbst Ziele im Raum Warschau zu erreichen. Zwar gehe er nicht davon aus, dass der Einschlag gezielt gegen Polen gerichtet gewesen sei. Angesichts der Kämpfe in unmittelbarer Grenznähe müsse jedoch damit gerechnet werden, dass sich ähnliche Zwischenfälle künftig häufen könnten. Besonders brisant sei nach Ansicht des Experten, dass erstmals seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs ein bewaffneter Marschflugkörper auf polnischem Staatsgebiet niedergegangen sei. Zwar habe es in der Vergangenheit mehrfach Verletzungen des polnischen Luftraums durch russische Raketen gegeben, diese seien jedoch wieder umgekehrt. Ein tatsächlicher Einschlag eines bewaffneten Flugkörpers habe bislang nicht stattgefunden. Die CH-101 zählt zu den modernsten russischen Marschflugkörpern. Mit einer Reichweite von mehr als 4000 Kilometern wird sie vor allem für Präzisionsangriffe auf strategische Infrastrukturziele eingesetzt. Mehr als 870.000 Menschen sterben jedes Jahr weltweit an den Folgen von Einsamkeit. Darauf verweist die Weltgesundheitsorganisation. Im Gespräch mit Tygodnik Powszechny erklärt die Kulturwissenschaftlerin und Autorin Agata Sikora, warum soziale Isolation heute immer stärker zunimmt. Nach ihrer Auffassung liege die Ursache vor allem in der schleichenden Auflösung sozialer Bindungen. Viele Menschen verstünden sich heute in erster Linie als Unternehmer, ihre selbst oder als Konsumenten, nicht mehr als Bürger oder Mitglieder einer Gemeinschaft. Diese Denkweise sei tief in der neoliberalen Ideologie verwurzelt. Das Prinzip der Eigenverantwortung führe dazu, dass Misserfolge, etwa Arbeitslosigkeit oder Krankheit, häufig als persönliches Versagen wahrgenommen würden. Wer scheitere, habe sich demnach nicht genügend angestrengt, die falschen Entscheidungen getroffen oder zu wenig in die eigene Gesundheit investiert. Auch die Familie sei aus ihrer Sicht kein Gegenmodell zu dieser Entwicklung. Vielmehr diene sie häufig als Rechtfertigung dafür, gesellschaftliches Engagement zurückzustellen. Zeit und Energie würden nahezu ausschließlich in Arbeit, Familie oder die viel zitierte Selbstfürsorge investiert. Gerade Millennials, die zu Beginn des 21. Jahrhunderts erwachsen wurden, müssten jede Form des Engagements außerhalb von Beruf und Familie ständig rechtfertigen. Ob politischer Aktivismus, ehrenamtliche Arbeit oder die Unterstützung einer Freundin in einer Krise, schnell entstehe das Gefühl, der eigenen Familie dadurch etwas zu entziehen. Dabei seien genau diese zwischenmenschlichen Gesten entscheidend für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Sie stärkten soziale Beziehungen und trügen wesentlich dazu bei, Zufriedenheit und Sinn im Leben zu finden, betont Sikora. Soweit die Presseschau.
Nach der Presseschau kommen wir nun zu einem neuen deutsch-polnischen Projekt. Die Deutsch-Polnische Wissenschaftsstiftung soll die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern beider Länder stärken. Jakub Kukla hat darüber mit Waldemar Czachur von der Universität Warschau gesprochen.
Professor Waldemar Czachur, Germanist von der Universität Warschau und stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deutsch-Polnischen Wissenschaftsstiftung. Guten Tag.
Guten Tag.
Sie haben den Posten seit kurzem inne. Über Ihre Pläne sprechen wir gleich, aber welche Erfahrungen haben Sie bislang mit der Wissenschaftsstiftung gesammelt?
In der Tat habe ich den Posten inne seit kurzem, aber ich war zuvor auch stellvertretender Vorsitzender des Kuratoriums dieser Stiftung. Von daher habe ich zweijährige Erfahrung mit der deutsch-polnischen Wissenschaftsstiftung, die in dieser ganzen Landschaft der Institution im deutsch-polnischen Verhältnis eher eine unbekannte oder weniger bekannte Stiftung ist. Und diese Stiftung fördert Projekte, wissenschaftliche Projekte aus dem Bereich Geistes- und Sozialwissenschaften, die polnische und deutsche Forscher zusammenführt, und durch diese Projekte werden neue Erkenntnisse erzeugt. Das Besondere an dieser Stiftung ist, dass sie auf zwei Ebenen handelt. Die erste Ebene ist es erstmal, Wissenschaftler aus zwei Ländern zusammenzuführen, einzuladen, dass sie gemeinsam Projekte entwickeln und realisieren. Und zweitens, wichtig sind die Erkenntnisse aus diesen Projekten, nämlich welche Auswirkung haben sie für die polnische und deutsche Gesellschaft, aber auch für die deutsch-polnischen Beziehungen. Diese zwei Aspekte, diese zwei Ziele sind fundamental für die Stiftung, für die deutsch-polnische Wissenschaftsstiftung.
In welchen Bereichen agiert die Stiftung? An Wissenschaftler aus welchen Wissenschaftsbereichen richtet sich diese Organisation?
Das ist eine Stiftung, die nicht an Naturwissenschaftler zum Beispiel ihr Portfolio richtet. Das ist eine Stiftung, die agiert vor allem im Bereich der Sozial- und Geisteswissenschaften. Wichtig sind hier Rechtswissenschaften, Politikwissenschaften, Kulturwissenschaften, also in dem Bereich, in dem es eher weniger Mittel zum Beispiel aus dem EU-Topf gibt. Und hier wird eine ganz wichtige Lücke geschlossen und eine Möglichkeit geschaffen, für Geistes- und Sozialwissenschaftler aus Polen und Deutschland gemeinsame Projekte zu initiieren.
Welche Rolle faktisch spielt bei der Zusammenarbeit von Wissenschaftlern beider Länder diese Stiftung? Wie würden Sie das beurteilen?
Die Rolle ist es vor allem, diejenigen, die schon länger deutsch-polnische Netzwerke im Wissenschaftsbereich gepflegt haben, zu unterstützen und Nachhaltigkeit zu garantieren. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist es, aber auch neue Netzwerke. Viele Wissenschaftler zum Beispiel, die mit dem Stipendium von Humboldt-Stiftung oder mit dem Stipendium von Deutschem Akademischen Austauschdienst nach Deutschland gereist sind vor 10, 20, 30 Jahren oder 40 Jahren und bestimmte Netzwerke gegründet haben, die steigen aus dem wissenschaftlichen Bereich, aus Altersgründen, und neue Möglichkeiten für Netzwerke müssen geschaffen werden. Und diese Stiftung spielt hier eine wirklich zentrale Rolle. Wir haben heute völlig andere Situation, nämlich wir haben auf der deutschen Seite Deutschen Akademischen Austauschdienst, wir haben auf der polnischen Seite eine polnische Einrichtung, die dieselbe Ziele erreicht. Und wir haben auch im Wissenschaftsbereich Institutionen, staatliche Institutionen, die unterschiedliche Projekte, auch internationale Projekte unterstützt, wie auf der deutschen Seite Deutsche Forschungsgemeinschaft, auf der polnischen Seite NCN, also Nationales Forschungszentrum. Wichtig ist aber nochmal, nicht nur ganz breit international zu agieren, sondern hier nur im deutsch-polnischen Kontext bestimmte Projekte, Erkenntnisse zu erzeugen, die eben dem deutsch-polnischen Dialog auch dienen.
Auf welche Weise fördert die Stiftung Wissenschaftler aus Polen und aus Deutschland?
Es gibt so drei Wege. Es gibt sowas wie Hauptausschreibung und dadurch werden größere Projekte gefördert. Es gibt sowas wie vereinfachte Ausschreibungen bis zu 10.000 Euro kleinere Projekte. Und seit ein paar Jahren mit zusätzlichen Mitteln aus beiden Forschungsministerien werden so Sonderausschreibungen gemacht. Und da sind so Projekte bis 400.000 Euro können gefördert werden. Bisher sind viele große Projekte zur Erinnerungskultur, zur Digitalisierung und künstlichen Intelligenz, zur gegenseitigen Wahrnehmung im deutsch-polnischen Verhältnis. Und auch unter anderem wird an einem Handbuch gearbeitet, an das größte Handbuch, was dokumentiert Polen unter deutscher Besatzung. Das ist nur ein Beispiel.
Welche Wissenschaftszweige sind die populärsten Wissenschaftler aus welchen Bereichen gehören zu den aktivsten?
Das sind sehr viele Projekte von den Germanistinnen aus beiden Ländern. Und dazu gehören Literaturwissenschaftler, Kulturwissenschaftler, aber auch Sprachwissenschaftler und Politikwissenschaftler. Also an einigen polnischen Universitäten gibt es sowas wie Schule des deutschen Rechts. Dadurch werden auch viele Kontakte geknüpft zwischen den Rechtswissenschaftlern aus beiden Ländern. Und dadurch, dass diese Netzwerke tatsächlich lebendig sind, stellen diese Forscher auch viele Anträge bei der Stiftung ein.
Die Stiftung funktioniert seit 16 Jahren. Was waren die wichtigsten Errungenschaften der letzten 16 Jahre?
Dass man erstmal Raum geschaffen hat für kleinere und größere Forschungsprojekte, weil zu Anfang unseres Gesprächs habe ich gesagt, es gibt nach wie vor einige Stiftungen, Institutionen, die den deutsch-polnischen Dialog fördert. Aber ausgespart war immer der wissenschaftliche Bereich. Und ohne Wissenschaft, ohne feste, nachhaltige Netzwerke im Bereich der Wissenschaft gibt es keine Innovation, keine Initiativen, auch im wirtschaftlichen Bereich, im gesellschaftlichen Bereich. Deswegen ist das ein wichtiges Zeichen, das Deutschland und Polen sendet, nämlich wir fördern Geistes- und Sozialwissenschaften, um Netzwerke nachhaltiger zu gestalten. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, die Stiftung in den letzten 16 Jahren hat sich gewandelt und es ist fester Bestandteil des deutsch-polnischen Dialogs. Unabhängig davon, wer auf der deutschen und der polnischen Seite regiert, ist die Stiftung so konstruiert, dass ein irgendwie aggressiver Eingriff in die Arbeit, in die Dynamik der Stiftung unmöglich ist. Es ist natürlich zu verdanken, auch vielen Leuten, die sich dafür stark gemacht hat, wie zum Beispiel Professor Riedel oder Cornelia Pieper. Das sind nur zwei Beispiele, zwei Personen, die die Stiftung in den letzten Jahren sehr stark geprägt hat, und Professor Süssmuth, die die Stiftung seit 16 Jahren sehr intensiv unterstützt hat.
Eine sehr engagierte Förderin des deutsch-polnischen Dialogs, Professor Süssmuth. Und was wollen Sie in Ihrer neuen Funktion erreichen? Was sind Ihre Ziele, Ihre Träume vielleicht?
Dass man noch intensiver und systematischer die neue Generation der Forscher in Polen und Deutschland anspricht, die nicht die Emotionen haben, wie die Leute zum Beispiel mit 50, 60 oder 70, sondern vielleicht unbefangener sich in dem deutsch-polnischen Verhältnis bewegen und die Leute einzuladen, noch stärker im Bereich der Wissenschaft zu agieren. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt wäre für mich nochmal in die Bereiche zu investieren, die tatsächlich auch eine gesellschaftliche und eine wirtschaftliche Auswirkung haben können.
Also viel Erfolg und viel Spaß.
Vielen Dank.
Professor Waldemar Czachur, vielen Dank für das Gespräch.
Und nun hören Sie unseren Archivbeitrag über die Rolle des Untergrundradios während des Warschauer Aufstands. Inka Jasiczek erklärt, wie das Untergrundradio Błyskawica entstand und wie seine Mitarbeiter während des Aufstands arbeiteten.
Die Nachricht über das Attentat auf Hitler am 20. Juli 1944 elektrisierte die polnische Bevölkerung, erweckte Hoffnung auf eine schnelle Beendigung des Krieges. Man erinnerte sich an den Zusammenbruch des Deutschen Kaiserreiches im Jahre 1918, als in Warschau mit bloßen Händen die deutschen Soldaten entwaffnet wurden. Man rechnete damit, dass sich die Geschichte wiederhole. Dieser Eindruck wurde durch die Welle der geschlagenen Abteilungen vertieft, die den ganzen Juli 1944 durch Warschau zogen. Die gleiche Strecke, auf der im Juni 1941 die hervorragend motorisierten und Panzerabteilungen gen Osten geströmt waren. Jetzt gingen und fuhren sie auf Bauernwagen, zogen wie eine Viehherde daher, eine kraftlose, vermischte Gruppe todmüder, schmutziger und verstaubter Marodeure. Die deutschen Beamten wurden von Panik erfasst, mit ihren Familien verließen sie Warschau. Über der Stadt kreisten immer öfter sowjetische Flugzeuge. Der Tag der Befreiung schien nahe zu sein. Die Abteilungen der polnischen Landesarmee, AK, waren in Bereitschaftsstand. Das betraf auch die im Untergrund arbeitenden Rundfunkmitarbeiter. Jedoch einige Tage später wurden vom deutschen Heereskommando starke Panzerabteilungen in diesen Frontabschnitt gesandt, die den sowjetischen Angriff aufhielten. Auch die hitlerfaschistische Administration lebte wieder auf. Der Warschauer Gouverneur befahl über Straßenlautsprecher, dass 100.000 Männer sich zu Schanzarbeiten auf den Warschauer Vorfeldern stellen sollten. Die Führung der Landesarmee in Warschau befahl die Mobilisierung, nahm aber eine vorläufig abwartende Stellung zum Kampf ein. Anstatt der geforderten 100.000 Männer kamen lediglich einige Hunderte zum Festungsbau. Warschau verweigerte der Okkupationsmacht den Gehorsam. Und diese verfügte schon nicht über die notwendige Kraft, um die aufsässige Stadt zum Gehorsam zu zwingen. Die Rote Armee drang stellenweise bis zur Weichsel vor. Am Dienstag, dem 1. August 1944, 17 Uhr, brach der Warschauer Aufstand aus. An einigen Punkten sogar etwas früher. Dort, wo die Abteilungen der Aufständischen mit der Polizei oder mit der Wehrmacht zusammenstießen. Die Millionenstadt wurde plötzlich zu einem brodelnden Kessel. Die Militärobjekte wurden umkreist, die Verkehrslinien unterbrochen. In anderen Stadtteilen ließen sich Militär und Polizei nicht überrumpeln und begannen mit Vergeltungsaktionen. Die Gruppe der Rundfunkmitarbeiter blieb zu Beginn des Aufstandes wie in einer Falle in den deutschen Abteilungen hängen. Aus dem Haus vertrieben, das in Brand gesteckt wurde, wurde sie als ein lebender Schutz für Panzer und Soldaten genutzt, die die aufständischen Barrikaden angriffen. Wie durch ein Wunder blieben die Rundfunkmitarbeiter am Leben, und das Durcheinander des Kampfes nutzend, wechselten sie auf die Seite der Aufständischen über. Das war ein unerhörtes Glück, denn laut persönlichem Befehl Hitlers sollte die gesamte Warschauer Bevölkerung ohne Rücksicht auf Alter und Geschlecht vernichtet werden. Eben an diesem Tag gelangten die von Himmler instruierten und nach Warschau gesandten SS- und Polizeikräfte dort an, ermordeten mehr als 20.000 Männer, Frauen und Kinder in dem Arbeiterviertel Wola im westlichen Teil der Stadt. Haus für Haus wurde in Brand gesteckt, die Leichen auf großen Stößen verbrannt. Mit der Wiederinbetriebssetzung des Rundfunkprogramms gab es Schwierigkeiten. Die mit so großer Mühe vorbereitete Kurzwellenstation war verbrannt. Die zweite verblieb auf deutscher Seite. Die dritte, die als eine Art Reserve betrachtet worden war, durchnässte auf dem Transport bei einem Regenguss. Sie musste getrocknet und durch Ersatzteile vervollständigt werden. Endlich begann man am 8. August mit der Ausstrahlung eines täglichen, regulären Programms. Und dies nicht nur in polnischer Sprache, sondern auch in Englisch und in Deutsch. Ein gutes Gegenargument zur Goebbels-Propaganda, die verkündete, in Warschau kämpfe eine Bande. Das waren Soldaten, die unter einer einheitlichen Führung kämpften, sich durch einheitliche Abzeichen oder Uniformen auszeichneten und ein Rundfunkprogramm sendeten. Und das war durchaus keine einfache Sache in der kämpfenden Stadt. Die Rundfunkstation der Aufständischen wurde nicht nur von der deutschen Führung abgehört, sondern auch goniometrisch angepeilt und daraufhin beschossen. Das war eine regelrechte Jagd. Eine Bombe traf das Gebäude, in dem das Studio untergebracht war. Die Station musste an einen anderen Ort gebracht werden. Dieses Gebäude wiederum erhielt einen Treffer durch das riesige Eisenbahngeschütz Karl, Kaliber 540 mm, das größte, das während des Zweiten Weltkrieges von deutscher Seite verwendet wurde und problemlos sein mehrstöckiges Haus in Schutt und Asche legen konnte. Ein solches Geschoss flog durch das Zimmer, in welchem die Rundfunkleute arbeiteten, durchschlug das massive Haus vom Dach bis zum Keller, wo es verschwand. Und nicht explodierte. Stellen Sie sich die Sekunden vor, in welchen die von Staub und Schutt bedeckten Rundfunkleute auf die Explosion warteten, die ihnen die Himmelfahrt bringen sollte. Als erster kam der Chef der Gruppe, Edmund Rudnitsky, zu sich. Er suchte aus seiner Westentasche das Monokel hervor, klemmte es ins Auge und erklärte, wir werden wohl wieder das Lokal wechseln müssen. Der Sender blieb heil, und das Programm wurde weitergesendet. Noch zweimal musste der Ort gewechselt werden, bis der Sender schlussendlich im Gebäude der Stadtbibliothek untergebracht wurde, die der Frontlinie so nahe lag, dass die Stukas und die Artillerie sie nicht erreichen konnten, ohne Gefahr für die eigenen Abteilungen zu bringen. Das war im zweiten Kampfmonat, als der Hunger und fehlendes Wasser schon arg zu schaffen machte. Die Hauptnahrung jener Zeit war gekochte Gerste. Der Aufstand, geplant für 2 bis 3 Tage, wurde zu einer der schwersten und blutigsten Schlachten des Zweiten Weltkrieges, gleichzusetzen mit der Schlacht um Stalingrad. Und unter solchen Bedingungen wirkten die Rundfunkmitarbeiter, vorbereiteten und sendeten nunmehr nur noch tagtäglich 2 10-Minuten-Sendungen in Polnisch und 2 in Englisch. Diese Sendungen bestanden aus den Nachrichten, dem Kommentar, Tag des Kampfes und der Presseschau der Aufstandspresse. Im Verlaufe der Kampfdauer wurden diese Sendungen immer dramatischer, so wie auch die Situation der kämpfenden Stadt dramatischer wurde. Schon allein sich in der Stadt fortzubewegen, machte große Schwierigkeiten in Hinblick auf die Beschießung, die Ruinen, das Feuer. Die Rundfunkmitarbeiter, die sich auf den Weg machten, um Informationen zu erlangen, wussten niemals, ob sie zurückkehren. Und trotzdem taten sie das ihre, ohne Rücksicht auf die Schüsse, den Hunger, die Müdigkeit und das Wetter. Am 52. Tag des Warschauer Aufstandes erlebten sie eine persönliche Tragödie. Das 4-monatige einzige Söhnchen des Kommentators starb an Hunger. Die Mutter konnte es nicht mehr stillen. Der Vater, unterstützt von seinen Kollegen, unternahm das Menschenmögliche, um Nahrung für das Kleinkind aufzutreiben. Der Tod des Kleinen war für die gesamte Gruppe ein tiefgehendes Erlebnis. War sie doch wie eine Familie zusammengeschweißt. Der Vater war ab 1939 mit ihr zusammen, seit der Zeit der Verteidigung Warschaus, während der gesamten Okkupationszeit. Er erarbeitete und las tagtäglich den Kommentar Tag des Kampfes. Die Front verlief an der Weichsellinie. Die Befreiung der Stadt fand im Hochsommer und Herbst 1944 nicht statt. Die Lebensmittelsituation war fatal. Es fehlte an Munition. Die Abteilungen der Aufständischen erlitten große Verluste, aber die Verluste der Zivilbevölkerung waren noch um ein Vielfaches größer. Die Führung des Aufstandes sah einen weiteren Kampf als zwecklos an. Kapitulationsgespräche wurden aufgenommen. Die Aufständischen gingen in das Kriegsgefangenenlager und die Zivilbevölkerung sollte aufgrund kategorischer Forderungen der Nazis die Stadt verlassen. Und es begann der Auszug der Bevölkerung der Millionenstadt. Das gesamte heil gebliebene Vermögen verblieb in der Stadt. Ein spezieller Räumungsstab führte eine planmäßige Plünderung der Institutionen und Wohnungen durch und die wertvollsten Sachen wurden ins Reich geschickt. Danach setzte das Vernichtungskommando die Häuser in Brand und die Ruinen wurden in die Luft gesprengt. Von der Stadt, die selbst ihre Freiheit und Unabhängigkeit erkämpfen wollte, verblieb nach dem Willen Hitlers und entgegen dem Kapitulationsabkommen kein Stein auf dem anderen.
Mit diesem Archivbeitrag endet unsere heutige Sendung. Danke fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Kamila Lutostańska. Do usłyszenia.
Aktuelle Informationen aus und über Polen. Informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf Mittelwelle auf 1386 kHz um 18.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do usłyszenia. Wir hören uns.